vor ihm in der Mitternacht, als er schrieb. Und Prabhupada sagte, oh du armes Wesen, du bist so sehr von materiellen Wünschen besessen worden, dass du jetzt nochmal Geburt genommen hast in einem Geisterkörper. Vorher hast du schon so sinnvoll gehandelt und als Folge bist du jetzt auch so sündig. Jetzt chante den Hare Krishna Mantra. Der Geist versuchte erst rumzuspucken, dass die Bilder nur so an der Wand wackelten und runterflogen und so weiter. Aber dann merkte er, er kam nicht gegen Prabhupada an. Dann guckte er Prabhupada traurig an und schüttelte mit dem Kopf, und womit er ausdrückte, ich kann nicht den Hare Krishna Mantra chanten. Meine Lippen funktionieren nicht. Das geht nicht. Ein Geist kann ja nicht sprechen. Wusstet ihr das? Die sprechen nicht. Die schicken Gedankenimpulse, die man dann wahrnimmt, und auf diese Weise findet eine Kommunikation so recht oder schlecht statt. Meistens ist man viel zu erschreckt, um genau zu verstehen, was sie meinen. Nicht? Und ja, und die haben dann, Prabhupada hat dann gesagt, dann konzentriere dich, wie ich für dich chante. So, wenn eine Person von einem fremden Geist beeinflusst und gestört wird, kann man versuchen, für ihn zu chanten, während er da ist. Und manchmal reagieren denn diese Person sehr heftig, das habe ich auch schon erlebt. Dann wird es richtig spuckig, aber wenn man weitermacht, dann kann man dieser Person auf diese Weise einen Nutzen erweisen. Das braucht aber unerschrockene Devotees und gute Chanter. Sonst kommst du nicht durch. Bhakti Vinod Thakur ging dann am nächsten Morgen, kamen sie in dem Dorf an und die Leute sagten, wo habt ihr übernachtet? Es ist früh morgens um 8 Uhr. Wo habt ihr übernachtet? Ihr könnt ja nicht von dem letzten Dorf herbeigereist sein. Und Bhakti Vinod Thakur sagt, wir waren im Tempel. Was, im Tempel? Da war doch dieser, das ist doch dieser Geisterpriester. Ja, den habe ich auch gesehen, sagt Bhakti Vinod Thakur. Ja, folgendes. Und Bhakti Vinod Thakur hat ihn gefragt, was war denn das für einer? Das war ein Priester. Jetzt hört mal. Der war sehr priesterlich, aber der benutzte seine Priestersachen, um andere Menschen auszunutzen. Und er wurde deswegen nochmal als ein Geist geboren. Spuckig, ne? Der wurde nochmal als ein Geist geboren. Also seid nicht Priester, die andere ausnutzen. Große Gefahr oder kleine Gefahr. Also man kann den nutzen, den Geistern, wenn man sie den Hare Krishna Mantra hören lässt oder auch Radakund Wasser in die Hand gießen und einfach solche Dinge tun. Aber sehr oft würde ich euch sagen, Leute, die fremdbesetzt sind, man kann versuchen, aber meistens müssen die in eine Behandlung gebracht werden und dann eine professionelle Handlung. Die wenigsten von uns sind so powervolle Transzendentalisten, dass da auch wirklich was passiert. Da muss man auch seine Limitation erkennen. Warum erzählen die spirituellen Meister so wenig über den liebevollen Austausch von Sri Krishna und Srimati Radharani? Hare Krishna. Einst erfasste Krishna eine solche Sehnsucht nach Srimati Radharani, dass er sagte, ich nehme ein Gelübde auf mich. Ich bade jetzt morgens in der Yamuna. Und zwar zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Krishna war sich sicher, dass zu der Zeit keiner kam. Und das erzählte er in ganz Nandagram. Ich bin zwischen 6 und 7 Uhr morgens an der Yamuna. Und Radharani, die von dieser Sehnsucht hörte, sagte in Javad, wo sie wohnte, auch ich nehme ein Gelübde auf mich. Ich will morgens zwischen 6 und 7 an der Yamuna baden. Und dann wollten die sich treffen. So, Kutila, die Schwägerin von Radharani, dachte, als Radharani sagte, sie wollte ein Gelübde aufnehmen, morgens. im Januar zwischen 6 und 7 an der Yamuna zu offen. Das ist ja sehr, sehr kalt dann. Fast 0 Grad. Da sagte sie, da ist irgendwas im Gange. Und sie ging dann nach Nandagram, wo Krishna wohnte, und fragte, übrigens, wo ist denn Krishna? Sie ging so zwischen 6 Uhr, 7 Uhr morgens dahin. Und die Leute sagten alle, weil Krishna nimmt ein Gelübde auf sich, hat ein Gelübde auf sich genommen. Er badet in dieser kalten Jahreszeit in der Yamuna. Oh, ich weiß, sagte Kutila, jetzt weiß ich alles. Und so ging sie eines Morgens um 6 Uhr zu dieser Stelle in der Yamuna, an der Yamuna. Krishna jedoch hatte einen, wie sagt man das in Deutsch, ein Speer in den Baum geschickt. Eine kleine Manjari, die da war, so eine Virada Devi, die kann zu klettern, bisschen, ne? Normal, ja. Die stand da so in dem Baum und als sie sah, dass Kutila kam, rutschte sie vom Baum runter und lief sofort in diese kleine, in diesen kleinen Hain, in diese Laube, wo Radha und Krishna gerade zusammen waren und Krishna gerade das Haar von Radharani schmückte und sagte, verschwinde schnell, Krishna, Krishna, verschwinde schnell, Kutila kommt, um dich auf frischer Tat zu ertappen. Nun, Krishna hat ein entsetzliches Problem, schnell zu verschwinden. Dieses Problem ist, dass sein Körper so einen wunderschönen Duft hat, dass selbst wenn er verschwunden ist, dieser Duft noch unverwechselbar in der Luft schwebt. Das ist ein entsetzliches Problem. Und so, Krishna verschwand zwar sehr schnell, aber als Kutila reingestürmt kam in die Laube, roch sie diesen Duft. Und sie rief ganz laut auf, Hari, Hari ist hier. So Radharani, die sehr, sehr intelligent ist, guckte Kutila mit listigen Augen an und sagte, wir danken dir sehr, dass du extra von Yavat gekommen bist, das ist ungefähr 24 Kilometer, nach hier, um uns vor dem Löwen Hari zu warnen. Denn Hari hat eine, Hari kann Krishna bedeuten oder auch ein Löwe. Wir finden es total bewundernswert, was du für eine Schnuppernase hast, sodass du den Löwengeruch wahrnehmen kannst. Und dann lachten alle Manjaris hihihihi und kicherten und Kutila stand da und wusste nicht so recht, denn sie konnte ja nicht beweisen, dass Krishna da war. So Kutila ging dann zurück und sagte, das werde ich jetzt erzählen, das werde ich Abhimanyu erzählen, dem Scheinehemann von Radharani, dem Ehemann von Radharani. So, und sie ging also jetzt zurück nach Yavat, um dort Abhimanyu zu treffen. Auf halbem Weg jedoch traf sie Krishna. Krishna hatte sich allerdings, und jetzt wird's kompliziert, in die Verkleidung von Abhimanyu hineinbegeben. Er hatte sich so sehr wie Abhimanyu verkleidet, dass es keine Möglichkeit war, einen Unterschied festzustellen. Und Abhimanyu sagte, und Kutila sagte, was machst du denn hier? Ach, sagte Krishna mit der Stimme von Abhimanyu, eines meiner Kälber ist ausgebüxt. Ich bin dem nachgelaufen und finde das wahrscheinlich bald. Aber was machst du denn hier, so weit von Yavat? Und daraufhin sagte Kutila, ich spüre gerade dem Krishna nach. Der ist hundertprozentig mit Radharani zusammen und erzählte ihr alles mit dem falschen Gelübde und so weiter und so fort. Oh, sagte Abhimanyu, dann lass mich doch Folgendes machen. Ich gehe jetzt, fange kurz mein Kalb ein und dann gehe ich nach Mathura und gehe zu Kamsa. Unter dem Kamsa sage ich, dass Krishna immer mit meiner Frau zusammen ist. Und dann wird Kamsa sehr erzürnt werden und mir Soldaten mitgeben. Und dann komme ich mit Soldaten zurück. Ich umstelle unser Haus und dann wollen wir versuchen, den Krishna zu fangen. Denn ich spüre ganz genau, warte mal, jetzt muss ich mal richtig sehen, dass Krishna später kommen wird nach Yavat und mit Radharani zusammen sein wird. Er wird sich verkleiden als Abhimanyu. Und dann bin ich mit den Soldaten da und dann schnappen wir uns den Krishna. Wenn er als Abhimanyu verkleidet kommt. Wenn er dann als Abhimanyu verkleidet kommt, dann musste ihr folgendes mal, dann wird er bestimmt sagen, er sei Krishna. Ihr solltet euch mit Kuhfladen auf die Terrasse begeben und wenn er dann kommt, solltet ihr die nassen Kuhfladen auf ihn runter. Okay, sagte Kutila, das ist ein guter Plan. Geh du nach Mathura und hol die Soldaten und ich gehe nach Yavat und pass den Krishna ab. So, sie ging also nach Yatila und Kutila. Sie ging nach Yavat und Yatila und Kutila bewaffneten sich auf der Terrasse mit einem Riesenhaufen von Kudung. Damoda, hörst du? Und jetzt kam natürlich Abhimanyu, der wahre Ehemann, nichts ahnend, nach Hause und wollte Radharani sehen. Und Yatila und Kutila, die auf der Terrasse schon standen, ließen ihn ganz nahe kommen, auf dem Balkon, nicht der Terrasse, auf dem Balkon, so ein bisschen oben, ließen ihn ganz nahe kommen. Und als er ganz nahe kam, nahm sie den Kudung und platsch, warf ihn auf ihn. Du Mistkerl, du gemeiner Schuft, du Krishna, der du verkleidet kommst als Abhimanyu, und gab ihm eine Tracht Kudung, wie man es noch nie gesehen hatte in Vrindavan. Und die Abhimanyu sagt, Mutter, was machst du mit mir? Ich bin der Abhimanyu, ich bin nicht Krishna. Und so, und sie gab es ihm. Und nein, nein, du bist Krishna, du verstellst nur deine Stimme. Nein, Mutter, nein, glaub mir, platsch. Und dann wurde es so, dass Abhimanyu schließlich fliehend dahin flog und dachte, meine arme Mutter ist total verrückt, dass sie ihren Sohn nicht mehr erkennt. Und dann kam Krishna als Abhimanyu verkleidet in der Ferne und sagte, oh, ich lobe wirklich sehr gut, was ihr mit diesem Krishna-Reskel gemacht habt, der sich als Abhimanyu verkleidete. Nektar, dass sie ihn so zugerichtet hat. Jetzt gehe ich und sehe Radharani da in dem Zimmer, nicht? Und dann ging Radharani, also ging Krishna verkleidet als Abhimanyu einfach an Dings vorbei. An, wie soll ich mich ausdrücken, an Yatila und Kutila vorbei und traf Radharani in ihrem eigenen Haus und setzte die Konversation fort, die sie in das Beschmücken fort, was in der Yamuna war. Hare Krishna. Ja. Ihr müsst zugeben, es ist eine etwas eigenwillige Art, eine Frage zu beantworten, nicht? Bezüglich, man muss in die tiefste Schicht des Bewusstseins vordringen. Auch hier ist eine Philosophin, das spüre ich sofort. Also, sie nimmt Bezug zu folgenden Sätzen. Man muss in die tiefste Schicht des Bewusstseins vordringen, um den Wunsch zu genießen, in den Wunsch Krishna zu dienen, zu transformieren. Frage 1. Was ist die tiefste Schicht des Bewusstseins? Das falsche Ego oder die Intelligenz? Oder das Chittam, das rein rezeptive Bewusstsein. Sicherlich ist das Chittam ist das Bewusstsein, in dem sich Ego, Intelligenz und Mind befindet und ist somit der Teil des Bewusstseins, der materiell verunreinigt werden kann, obwohl er rein ist, weil in ihm unreine Inhalte gehalten werden. Also mit der tiefsten Schicht des Bewusstseins meinte ich nicht das Ego oder die Intelligenz oder den Manas oder das Chittam. Ich meinte damit einfach nur diese, sagen wir mal, tiefsten Überlegungen, die wir so haben. Das, woraus wir im Augenblick so bestehen, das psychologische Grund, den Grundstein unserer Persönlichkeit, diese tieferen Dinge. Zum Beispiel sieht man von jedem Menschen etwas. Sagen wir mal von Krishna das, sieht man, dass er ein enthusiastischer Devotee ist, aber vielleicht ist darunter noch etwas, wo noch andere Aspekte seiner Persönlichkeit sind. Zum Beispiel, dass er ein heimlicher Mystiker ist und Atmatattvas Bücher verschlingt und andere. Ich meine diese Dinge, die nicht so leicht zum Vorschein treten in unserer Persönlichkeit. Zum Beispiel weiß ich von manchen Matajis, dass sie ausgesprochen guten Geschmack für gute Kleidung haben und dass ihnen das sehr, sehr wichtig ist, aber das thematisiert man offensichtlich nicht so, weil das ein privates Thema ist, das geht nicht. Diese privatesten Aspekte unserer Persönlichkeit meine ich mit den tiefsten Schichten unseres Bewusstseins. Da müssen wir vordringen und die auch zu Devotees machen. Nicht, dass wir sozusagen Devotee bis hierhin sind und dann diese noch einen privaten Bereich haben, den wir Krishna nicht hingeben, weil wir vielleicht Angst haben. Dann wird es für uns, dann wird dieser private Bereich oder das, was wir Krishna noch vorenthalten, eines Tages dazu kommen, nach Entfaltung zu streben, und wir werden durch diesen Bereich, den wir noch nicht geläutet haben, ins materielle Leben gezogen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich erzähle so gerne diese kleine Geschichte, die mir ein Devote erzählte, von einem Mann, der in Vrindavan starb und im letzten Augenblick sich so viel Sorge machte um sein Anwesen, dass sein Bewusstsein, obwohl er in Vrindavan war, nur bei Besen und bei Kälbern war. Nicht also beim Hausgerät. Wir müssen all das krishnaisieren und Krishna hingeben. Das ist der große Test des spirituellen Lebens, inwieweit wir das können, ein richtiger Devotee zu werden. Ich glaube, wir merken das, wenn wir so Devotees treffen, wie zum Beispiel Loganath Maharaj. Merkt man das nicht, wenn man vor dem sitzt und wenn man den sieht, der ist durch und durch ein Devotee. Habt ihr das gemerkt? Ist wirklich beneidenswert, wie einfach und wie durch und durch. Der sitzt einfach da, guckt einen an, so. Dann vergehen erstmal mehrere Minuten des Betrachtens, nicht? Und dann wird die Devotee von Krishna so nektarhaft. So müssen wir werden. Wo alles, da ist alles ein Devotee, nicht? Noch da ein privater Non-Devotee und eine Armee von Zweiflern noch da und da noch. Bringt man in diese Schicht stufenweise von außen Körpertätigkeiten nach innen vor oder auch durch eine plötzliche Einsicht? Dringt man in diese Schicht, diese tiefen Schichten von außen hinein, dass man erst den Körper... Ja, das gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man seine Tätigkeiten zunächst einmal Krishna hingibt und dann eine gewisse Stetigkeit entwickelt in den Tätigkeiten. So wird das in den Schriften erwähnt. Dass man also niemals die Prinzipien zum Beispiel bricht oder immer den Hare Krishna Mantra 16 Runden chantet, also Tätigkeiten tut, die man stetig tut. Als nächstes sind es die Worte, die man stetig Krishna darbringt. Dass man niemals atheistisch spricht oder nicht Krishna bewusst. Und als nächstes dringt man dann noch tiefer ein, dass der Geist, dann kommt der Geist dran. Meistens ist es so, dass zuerst die Tätigkeiten, dann die Worte und dann der Geist stetig werden. So kommt man zu dem Geist vor. Es gibt aber auch so etwas, darüber haben wir in Köln gesprochen, dass es so plötzliche Erleuchtungsmomente gibt. Hare Krishna. Im Buddhismus wird da viel gesprochen, von. Ich habe eine Geschichte neulich gehört von einem erleuchteten Zen-Meister. Das war so ein wilder Zen-Meister. Dieser Zen-Meister tauchte ganz plötzlich und unangekündigt ohne einen Vorlesungsplan auf. Da war einmal ein Meditierender, hatte sich von der Welt entfernt und unglaublich ist doch sich von der Welt entfernt und meditierte an einer Waldlichtung, als plötzlich dieser Zen-Meister kam. Diesmal hatte er ein Gewehr dabei. Er sah richtig wild, verwildert aus, zerlumpte Kleider, hatte ein Gewehr dabei. Normalerweise haben Mönche kein Gewehr da. Und dann ballerte er mit der Büchse in die Luft, bang, 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 balla, 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 balla. Und der Meditierende, und dann schaute er den Meditierenden an, hast du verstanden? Und der Meditierende hatte tatsächlich verstanden. Der Schleier des Mindes war aufgerissen, ratsch, und er hatte die Erkenntnis, ich bin ewig. Es gibt es öfters in der Zen-Tradition, dass ein erleuchteter Meister zum Beispiel seinen Schüler nimmt und mit ihm eine kleine Erweckungsmethode vornimmt. Man erzählt sich zum Beispiel von dem spirituellen Meister, der mit seinem Schüler einmal ein Bad in einem Fluss nahm und den Schüler dann nahm und plötzlich unter Wasser drückte. Der Schüler ließ das zunächst einmal mit sich geschehen, aber nach einiger gewissen Zeit kämpfte er, um sich frei zu kämpfen. Der Meister ließ ihn aber nicht los, bis schließlich nach einer gewissen Zeit der Schüler an die Oberfläche kam und der Meister sagte, ich wollte dir nur eines beibringen. Wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um dein zeitweiliges Leben zu kämpfen und dieses zeitweilige Leben zu erhalten, wenn du mit dieser gleichen Entschlossenheit um dein ewiges Leben kämpfen würdest, dann wärst du schon lange selbst verwirklicht. Und als er das so hörte und vor allen Dingen erfahren hatte, wachte er auf, der Schleier der Illusion riss und er kam zu sich. So ist es auch gewesen in dieses plötzliche Erleuchtungserlebnis, gibt es auch bei Bilwa Mangala Thakur, der eine Prostituierte aufsuchte in der Nacht, um mit ihr Sinnbefriedigung im Exzess zu genießen. Die Prostituierte schaute ihn dann an und sagte, wenn du, Bilwa Mangala, du hast dich die ganze Nacht hier durchgekämpft, bis du zu meiner Haustür gefunden hast, wenn du mit der gleichen Entschlossenheit dich um dein ewiges spirituelles Leben kümmern würdest, wie du dich um die zeitweiligen Freuden kümmern würdest, dann wärst du schon lange selbst verwirklicht. Und als Bilwa Mangala das hörte, hatte er so ein plötzliches Erweckungserlebnis und er sah plötzlich seinen spirituellen Meister vom letzten Leben in den Worten der Prostituierten und sagte, aha, ich hab's gerafft. So, es gibt mehrere solche Beispiele in unserer Tradition, wo tatsächlich ein also plötzliches Erweckungsmoment eintritt. Zum Beispiel gibt es Abhiram Thakur, der hatte eine Peitsche, die hieß Jai Mangala. Mangala heißt also Sieg der Glücksverheißenden. Und manchmal, hoffentlich wird es jetzt nicht zu stark für die ewigen Zweifler unter euch, aber manchmal schlug er mit dieser Peitsche über die Devotees, die dann elektrisiert waren und Liebe zu Krishna hatten im Herzen. Manchmal wünsche ich mir das, dass einfach so ein plötzliches Erweckungserlebnis war. Da könnte mir sogar ein Sadhu ins Gesicht spucken, platsch, und dann, ich sehe, alles ist klar, danke. Nicht? Oh, hier sind unsere Gäste. Das ist vielleicht ein bisschen strong, ohne Vorbereitung. Nicht? Also diese Dinge. Hoffentlich haben wir denen jetzt nicht die Möglichkeit geraubt, in diesem Leben Vertrauen in Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. In unserer Tradition ist aber, Prabhupada hat meistens von diesen Dingen, wie soll ich mich ausdrücken, gedrückt, hat das nicht gelehrt sozusagen, dass wir darauf warten. Diese Dinge kommen oder kommen auch nicht im spirituellen Leben. Diese plötzlichen Erleuchtungserlebnisse. Und eine Gefahr ist dabei schon, dass man es wieder vergisst. Ich zum Beispiel hatte dieses, ich hoffe, dass ich nicht jetzt von dem Baum, dass der nicht über mich stürzt, weil ich so stolz bin, aber ich hatte diese Möglichkeit bei meiner Operation, diese Out-of-Body-Experience zu haben. Wo ich viele Dinge gesehen hatte, aber ich muss euch sagen, manchmal vergesse ich das. Das vergisst man wieder. Also deswegen tun uns die, oder sagen wir mal, es ist vergessen eigentlich nicht. Es ist nicht so präsent manchmal. Worum es mir geht, ist zu sagen, hofft nicht auf diese Erleuchtungsblitze vom Himmel. Wenn sie kommen, dann ist das Krishnas Barmherzigkeit. Aber bemüht euch im Sadhana und zeigt Krishna so eure Ernsthaftigkeit. Das ist der Weg, wie ihn Prabhupada uns gezeigt hat. Ich habe gerade ein Buch über diese plötzlichen Erleuchtungserlebnisse gelesen, wo also viele Dinge so erwähnt werden, unglaubliche Dinge. Aber das ist nicht so in unserer Tradition kommt das vor, aber man baut nicht so sehr darauf. Es gibt in den Schriften drei Arten zur Vollkommenheit zu kommen. Sadhan Siddhi durch spirituelle Übungen, Kripa Siddhi durch Barmherzigkeit und Nitya Siddhi. Das sind Leute, die ewig, die sind eigentlich schon bei der Barmherzigkeit. Nun, die sind eigentlich schon vollkommen. Nun, die Sadhan Siddha ist uns klar. Das ist jemand, der sich bemüht im Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, erst im Vaidibhak, anyways. Sadhan Siddhi und dann Kripa Siddhi sind solche, die Barmherzigkeit bekommen. Diese Barmherzigkeit wird auf dreierlei Weise erwiesen. Durch einen Segensspruch, durch das Sehen, durch Darshan und oh, Krishna, Krishna. Ein drittes, was ich im Augenblick vergessen habe. Es kann sein, dass dich ein großer Devotee sieht und dir seine Mercy gibt, blond, dass du es dann hast. Oder es kann sein, dass jemand einen Segensspruch spricht, blum, das passiert. Aber obwohl du darauf hoffen solltest, solltest du dich doch lieber im Sadhana vorwärts bewegen, im normalen Stil. Prabhupada vergleicht es so, es kann manchmal vorkommen, dass man einen Ehrendoktor in der Universität bekommt. Zum Beispiel Herbert Kohl hat, glaube ich, eingekriegt. Das sind diese super Hüte, die man so kriegt. Nicht? Hier, Herbert Kohl, kriegen Sie einen Ehrendoktor. Aber normalerweise muss man sich als Student bemühen. Stellt euch mal vor, wir würden einfach uns hinsetzen vor die Universität. Bern, gibt es in Bern eine Universität? Vielleicht. Ja. Und wir würden warten, dass jemand rauskommt und uns einen Ehrendoktortitel aufsetzt. Hier, Syamananda, du bist Doktor der Philosophie. Besser ist, wenn du Doktor der Philosophie werden willst, oder ein Dippel, dass du da reingehst und das so studierst. Das war Prabhupadas Beispiel. Die eigene Bemühung also. Die sollte im generellen Fall aufgebracht werden. Gibt es Schwierigkeiten und Tests, die Krishna einem schickt, wo er es möchte, dass sein Devotee daran scheitert, um ihn zu berechtigen, obwohl es doch auch immer andere Möglichkeiten, die nicht so leidvoll sind, dafür gibt. Beispiel einzukorrigieren aus den Schriften. Tja, manche von euch sind nicht zur Universität gegangen, im Schreibstil, aber wir kriegen es schon raus, keine Angst. Gibt es Schwierigkeiten und Tests, die Krishna einem schickt, wo er es möchte? Das seien die Devotee, die daran scheitert. Aha, dass Krishna einem Test gibt, wo er weiß, man scheitert dran. Um ihn auf diese Weise zu berichtigen. Obwohl es auch weniger leidvollere Möglichkeiten gäbe. Mal gegen die gleichen Sachen an. Zehnmal, manchmal ein ganzes Leben. Und man darf es nicht mal sagen, dass du gegen die, sonst wird man gleich kritisiert wieder, dass es doch die Mauer war, die eigentlich schon vor Jahren so dastand. Und ach, Krishna. Ja, manchmal macht Krishna das so. Diejenigen, die nicht anders zu stoppen sind, die kriegen eine Mauer. Krishna weiß, die werden daran dagegen knallen, aber die sehen das nicht. Ich habe es neulich, war ich auf dem Flugzeug nach weiß ich gar nicht mehr, war irgendwo auf dem Flugzeug. Und das ging da darum, um so einen Fuchs, der wollte so ein schnell laufendes Rebhuhn fangen. Und irgendwie rannte der jedenfalls gegen eine Mauer. Das ist zu kompliziert, das zu zeigen. Und ich weiß es auch nicht genau. Ich habe versucht zu lesen dabei. Aber ja, das passiert. Warum? Weil wir Ochsen sind. Deswegen. Wie kann ich meine Ungeduld im Krishna-Bewusstsein überwinden? Also nochmal, wie kann ich meine Ungeduld im Krishna-Bewusstsein überwinden? Also, dass man sich immer wieder wünscht, hoffentlich wäre ich doch bald eine selbstverwirklichte Seele. Ich muss sagen, es ist gut, eine Sehnsucht zu haben, aber eine Ungeduld ist manchmal sehr hinderlich. Ungeduld ist, wenn man so rastlos wird. Und Ungeduld ist, wenn man glaubt, alles selber lenken zu können und in die Hände nehmen zu können. Eine Sehnsucht ist ein demütiges Hoffen für Krishna, das Barmherzigkeit. Der Devotee sollte immer in dieser Sehnsucht verankert sein. Tatenu Kampam, wer die Leiden des materiellen Daseins erträgt, weil er weiß, dass er sie selbst verursacht hat, aber weiter mit Gedanken und Worten und Tätigkeiten dich verehrt, Krishna. Er ist der gerechte, der geeignete Kandidat, um Befreiung zu erlangen. Also diese Sehnsucht sollte immer da sein. Habe ich auch was Schönes gelernt. Wehe der Tag kommt, wo die Bogensehne deiner Sehnsucht aufhört zu schwirren. Mit einem Bogensäge tut man einen Pfeil wegschießen. So kann man auch unser Bewusstsein durch Sehnsucht mit Krishna verbinden. Diese Sehnsucht soll immer schwirren. Aber Ungeduld ist, ach, warum kommt denn das jetzt noch nicht? Ach, was ist denn los hier? Das ist so ein bisschen ein Missverständnis. Ungeduld kommt, wenn man denkt, man sei der Handelnde. Sehnsucht kommt, wenn man versteht, Krishna, du bist der Handelnde. Bitte, du kannst alles möglich machen. Sogar mich zu einem Devotee. Bitte mach das. So kann man seine Ungeduld transformieren in Sehnsucht. Da wir nicht die Handelnden, sondern nur die Wünschenden sind, haben wir ja drüber gesprochen, können wir ja nur unsere Wünsche ändern. Richtig. Gibt es außer unserem Wunsch, Krishna zu dienen, noch andere Möglichkeiten, Krishna Prema, reine Liebe zu erlangen? Ja. Es heißt, wenn du reine Liebe zu Krishna erlangen willst, musst du zu den Devotees gehen, in deren Herz diese Liebe enthalten ist. Diese Liebe ist wie ein kostbarer Trank, ein Nektartrank. Um es selber zu bekommen, musst du dein Herz zu einem Gefäß machen, in dem diese Liebe Platz finden kann. Dieses Gefäß heißt Demut. Nicht? Wenn du so kommst, richtig eine richtige Demut zu entwickeln, das heißt eine selbsterkennende Demut, dann wirst du sehen, dass du das Geschenk der Liebe da kosten kannst. Boah, Hare Krishna. Nun sind wir 2 Stunden schon hier. Könnt ihr noch? Im Ernst? Wollen wir vielleicht eine kleine Pause wieder machen? Weil wenn man Fragen beantwortet, muss man sehr konzentriert sein. Und ich muss mal ganz kurz meinen Muskel entspannen hier oben. Wir haben aber noch einige. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. 5 Minuten oder 7 Minuten oder so. Und dann machen wir noch eine halbe Stunde. Und die werde ich dann, diese Beantwortungsart der Fragen wird ganz anders sein. Es wird eine ganz neue Art der Fragenbeantwortung sein. Ihr werdet sehr erstaunt sein. Ich will es aber noch nicht sagen, wie ich es mache. Ganz anders als bisher, auf alle Fälle. Dürfen wir dich vielleicht noch bitten zu sehen? So, Hare Krishna. Jetzt dachte ich mir, dass wir Folgendes machen, dass wir die Fragen, die noch bestehen, so schnell, so kurz wie möglich beantworten hier. Warum lässt Sri Krishna Leid zu? Oh. Das sind nicht so einfache Fragen. Das war ehrlich gesagt meine Frage, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, an meinen spirituellen Meister, an Krishna, an Prabhupada. Und Prabhupada sagte, nicht Krishna hat das Leid geschaffen, du hast es geschaffen. Wir sind dafür verantwortlich, dass es Leid gibt. Leid kann man auf einem spirituellen Leben als eine Ermutigung sehen, sich besser im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Das ist ein großes, großes Thema. Oh, Krishna. Ich habe immer so Leute, die, ihr wundert euch, wofür ich so viele Informationen weiß. Ich habe Leute, die mich auf dem Laufenden halten zum Predigen, die schicken mir so Auszüge von Büchern und von Sachen. Und da habe ich ein Buch lese ich gerade von Oscar Wilde, oder Wilde, so ein großen Schriftsteller der Weltliteratur, der sagt, dass eigentlich Leid oder Kummer das einzige Wahre in der materiellen Natur ist. Denn er sagt, dass Genuss immer nur eine Umhüllung, eine illusorische Bedeckung des eigentlichen Wesens der Welt ist. Es klingt fast wie Buddha, der sagt, dass Leid eigentlich die wahre Natur des materiellen Daseins ist. Nun, wir sind nicht genau der gleichen Ansicht. Ich wollte es nur mal so sagen, dass es unterschiedliche Einstellungen zum Leid gibt. Wir müssen es lernen, im Krishna-Bewusstsein mit Leid umzugehen, als etwas, was uns Krishna, sagen wir mal, was wir bekommen, aufgrund unserer Fehler, die wir gemacht haben. Und wenn wir im Leid an Krishna denken können, werden wir das Leid sehr leicht transzendieren und es zu einer freudvollen Erfahrung machen. Wie Königin Kunti, die darum bittet, dass Leid ihr geschickt wird, damit, denn dann kann sie sich am besten an Krishna erinnern. Steht uns der Weg zurück zu Krishna nur unter Anleitung eines echten spirituellen Meisters offen? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Nein, der spirituelle Meister ist sehr wichtig. Der spirituelle Meister knüpft ein verbindendes Band, was zwischen den Lotusfüßen des Herrn auf der einen Seite besteht und dann uns selber. Er reicht uns sozusagen dieses Band, mit dem wir oder mit diesem Seil, mit dem wir aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt kommen können. Es ist tatsächlich so, dass Krishna es so eingerichtet hat, dass wir Krishna-Bewusstsein durch die Unterweisung eines echten spirituellen Meisters bekommen. Warum sollen wir uns nicht dann Krishna auf diese Weise zuwenden? Er hat das sozusagen so arrangiert. Nicht? Er sagt in der Bhagavad Gita, wenn du die Wahrheit wissen willst, wende dich an einen spirituellen Meister, diene ihm und stelle ihn Fragen. Ich finde, wir sollten dieses Arrangement des Herrn dankbar entgegennehmen. Wenn wir allerdings noch nicht Zuversicht und auch Vertrauen entwickeln konnten zu einem spezifischen spirituellen Meister, so sollten wir uns Zeit lassen und zu Krishna beten, dass er uns unseren spirituellen Meister zeigt und auch unsere Beziehung hilft, dieses Vertrauen zu entwickeln. Hare Krishna. Kann eine völlig befreite Seele, ein Siddha-Deha, Fehler begehen oder erscheint dies nur so in den Augen des bedingten Betrachters? Das ist ein interessantes Thema. Was ist ein Fehler? Müsste man fragen. Prabhupada hat dieses Thema einmal behandelt auf einem Morgenspaziergang, als ihn Jai Advaita Maharaj fragte, ist sehr weit gegangen. Prabhupada, manchmal sagen die Leute, du machst Fehler. Du siehst zum Beispiel nicht richtig und vergisst einen Vers. Prabhupada hat manchmal gefragt, wenn er gepredigt hat, what is this Schlucker? Look up this Schlucker. Und manchmal hat er einen anderen Vers genannt als die. Also es war manchmal, hatte man die Möglichkeit, das zu finden. Nun, ein Schüler zieht es vor, niemals einen Fehler in seinem spirituellen Meister zu sehen. Selbst wenn der spirituelle Meister etwas sozusagen verkehrt macht, dann sieht der Schüler das nicht in Wirklichkeit als einen Fehler. Er sieht, naja, man kann es auch, er hat es schon mal anders gesagt. Nicht? Wenn es also so offensichtliche Sachen sind. Er hat es schon mal anders gesagt. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich möchte euch sagen, auf einer bestimmten Sicht heraus, von der kann der spirituelle Meister schon Fehler begehen, also Dinge falsch sagen oder sich verplanen oder seine Tätigkeiten korrigieren und so weiter. Aber ein Schüler zieht es vor, hier keine Fehler zu sehen. Das ist einfach seine Art, weil er weiß, durch diese Mentalität wird es so schwierig. Seht mal, im spirituellen Leben geht es gar nicht darum, etwas richtig auf der weltlichen Ebene zu machen. Das ist vielleicht etwas, was sehr schwer ist in der Zeit, wo jeder um soziale Entwicklung spricht und so weiter. Aber im spirituellen Leben geht es nicht darum, etwas Richtiges in der weltlichen Ebene zu machen. Das machen die Schweizer mit ihrer Bürokratie viel besser, als wir es jemals machen können. In der spirituellen Welt geht es darum, Liebe zu Krishna zu erreichen. Und selbst wenn der Devotee lässt sich also nicht stören durch einen sogenannten Fehler. Fehler, das klingt so schlimm immer, nicht so, jetzt will ich nichts damit zu tun haben. Mit meinem spirituellen Meister, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das ist nicht so wichtig, was auf der materiellen Ebene läuft. Die läuft schon seit Jahrmillionen vor sich hin. Tucker. Die wird noch weitere Millionen von Jahren vor sich hin tuckern, die materielle Ebene. Es kommt darauf an, Liebe zu Krishna zu erreichen. Erst wenn der spirituelle Meister keine Liebe zu Krishna hat und seine Schüler nicht mehr unterweist, Liebe zu Krishna zu entwickeln und so weiter, dann wird es problematisch und dann sollte man sich von ihm beurlauben. Nicht?
Aber wieso wichtig, ob das nun grün ist oder rot oder wozu? Was hat das für eine Selbstverwirklichung, für einen großen Nutzen? Schüler in der Vergangenheit haben um diesen Punkt ihren spirituellen Meister, spirituelle Meister haben in der Vergangenheit, um diesen Punkt ihren Schüler zu unterrichten, das ist ein bisschen schwieriger Punkt, verschiedene Dinge gemacht. Zum Beispiel ging einmal ein Guru mit seinen Schülern durch ein unwegsames Stück Gelände und da war ein Seil und der spirituelle Meister sagte, da ist eine Schlange, schlag die Schlange tot. Der Schüler sah, es ist ein Seil. Aber man dachte sich, hat er das so gesagt? Ach, Krishna, Krishna, hat er mit dem Stock darauf geschlagen. Du Idiot, sagte der spirituelle Meister, das ist aber noch ein Seil, das sieht doch jedes Kind. Warum schlägst du auf das Seil? Okay, dann eben nicht, sagte der Schüler. Und so ging es hin und her und hin und her. Ich erkläre mir das so, dass der spirituelle Meister uns irgendwann einmal Unterweisungen geben werden über einen unverständlichen Bereich, die spirituelle Welt. Ich habe vor, im Ferienlager in Dole meine Zuhörer total zu schockieren, indem ich ihnen über die spirituelle Welt erzählen werde. Und zwar über die Bereiche der spirituellen Welt, die aus materieller Sicht gesehen widersprüchlich erscheinen. Ich habe schon ein bisschen Krishna Karte erzählt, um seine Reaktion zu testen. Und das hat schon, das ist schon ganz schön veraute Information. Nicht? Aber das findet ein Devotee glorreich. Nicht? Toll, endlich mal was anderes als nur Ja und Nein aus der materiellen Welt, diese enge Sicht. So, der Schüler soll vorbereitet werden durch diese Dinge. Yes. Schlimm wird das, wenn man so mit sehr kleinkarierten Sicht dahin kommt. Es ist genauso wie hier. Es stimmt, wir sind eigentlich, wenn wir hier sitzen, fehl am Platz. Es ist eigentlich ein Fehler, dass wir hier sind. Aus einer bestimmten Sicht heraus ist das Privatgelände und es ist ein Fehler, dass wir uns da einfach hingesetzt haben, ohne zu fragen, ob wir uns da hinsetzen dürfen. Der Gentleman hat völlig recht. Wir sind total im Fehler. Aber wir können eine andere Betrachtungsebene nehmen und sagen, das ist Krishnas Natur. Und wir sitzen ja hier und versuchen uns an Krishna zu erinnern, also kann das nicht so schlecht sein, was wir hier versuchen zu tun. Nicht? Und so ist es auch mit den sogenannten Fehlern dieser Welt. Das ist immer, was ist ein Fehler? Das muss man wirklich fragen. Mit welcher Sicht ist etwas ein Fehler? Ja, aber wenn ein Vers falsch zitiert ist, das sieht doch jeder, dass es ein Fehler ist. Wirklich. Also man müsste mal so, ich weiß, dass viele von uns nicht von einem mystischen Gedankengut kommen, sondern von einem, dass durch eine Bürokaufmannslehre gegangen sind und in der Universität gelernt haben und dass solche Sachen wahnsinnig schwierig sind zu verstehen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja auch in Deutschland geboren worden. Nicht, aber Hare Krishna, es ist ein bisschen schwierig, das so ganz sogar zufriedenstellend zu beantworten. Haben Balaram und Radharani eine individuelle Seele? Jawohl! In der Kürze liegt die Würze. Ich habe hier so, hier ist wieder eine Bezüglich-Frage. Bezüglich! Sattvaguna ist der Göttlichkeit am nächsten, ein Sprungbrett zur spirituellen Ebene. Frage! Inwiefern sind Bücher wie Mutter Erde, Wehrt sich und so weiter und so fort relevant für uns als Devotees? Sie bringen uns zum Nachdenken. Beziehungsweise ist es erstrebenswert, einen feinstofflichen Körper zu entwickeln, sozusagen den Halbgöttern gleich zu werden, Lichtnahrung etc. Oder ist zu viel Sattvaguna auch hinderlich auf dem Pfad der Bhakti? Es ist interessant. Sattvaguna wird wie ein günstiger Wind betrachtet in einem Vers, der unser Boot des menschlichen Lebens über den Bodensee der materiellen Verstrickung führen, blasen kann. So ein Wind ist gut, wenn du ihn benutzt. Aber stell dir mal vor, du lässt dein Boot vor Anker und tust dir da die Arme hochstrellen, um die Achseln austrocknen zu lassen von dem Wind. Es gibt solche Umgangsweisen mit dem Wind. Ne? Oder stell dir vor, du machst mit dem Wind, ja, du benutzt ihn nicht. Ich will jetzt nicht irgendein schräges Beispiel erfinden. Ne? Dann ist es nicht so gut. So Sattva Gun sollte immer benutzt werden, um Krishna bewusst zu werden. Und dann wird es gut. Hare Krishna. In ISKCON wird sehr viel Wert auf Sankirtan gelegt. Ist es wirklich der Dienst, der Krishna am meisten erfreut, oder ist Geld für ISKCON von Bedeutung? Ich glaube, Geld ist für ISKCON von Bedeutung. Wir brauchen, müssen auch unsere Miete bezahlen, wie alle Menschen auch. Ich denke, jetzt in Bezug auf Sankirtan, wird Sankirtan nur gefördert, damit eben der Rubel in der Kasse klingelt. Ich denke, da sind zwei Momente da. Das eine ist tatsächlich das reine Motiv Krishna und das von allen anderen Motiven getrennte Motiv, Menschen dem Krishna-Bewusstsein näher zu bringen, indem die Literatur verteilt wird. Und das andere ist, dass der Tempel auf eine möglichst authentische Art und Weise, nämlich durch den Verkauf von Prabhupads Büchern und nicht den Verkauf von, was weiß ich, Rosenvasen, dass die finanziellen Unterkünfte bringen wird. Das überschneiden sich zwei Bereiche manchmal. Nicht? Aber es stimmt schon, was gesagt wird. Sankirtan ist der, oder Buchverteilung ist ein riesen Nutzen für die Menschheit. Seid ihr nicht auch alle irgendwann mal mit Büchern in Kontakt gekommen und haben sie euch nicht wirklich geholfen, Krishna-Bewusstsein wertzuschätzen? Ja. Selbst unser Kleiner? Ja? Ja? Ich glaube auch. Wir haben noch 7 Minuten. Gibt es bei dem Satchit-Ananda-Aspekt eine Ausgewogenheit bzw. einen Zusammenhang unter den einzelnen Eigenschaften? Sat heißt Ewigkeit, Chit heißt Wissen und Ananda Glückseligkeit. Das sind drei Eigenschaften oder Bausteine der spirituellen Welt, die sich auch in den drei Grundenergien der spirituellen Manifestation wiederfinden kann. Sat ist die Sandini Shakti, Chit ist die Samvit Shakti und Ananda wird manifestiert von der Chladini Shakti. Nicht? Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen werden mit anderen Worten von bestimmten Energien manifestiert. Genauso wie eine elektrische Energie hat vielleicht Licht als eine Manifestation, so haben bestimmte spirituelle Kräfte und Energien bestimmte Manifestationen, die die ganze materielle, spirituelle Welt manifestieren. Bisschen kompliziert, aber das muss man wieder und wieder hören. Irgendwann fällt der Groschen. Wenn Krishna Gott ist, warum schafft er dann Spannungen? Weißt du, in der universalen Form wird erklärt, wie alles von Krishna geschaffen ist. Sogar Irreligion, das ist der Hintern des Herrn. Und Tod ist das gewisse Loch, wo die Fäkalien rauskommen, die Exkremente rauskommen. So viele, Irreligion ist der Rücken des Herrn. Viele Materialisten befinden sich nur am Rücken des Universums, auf der Hinterseite der universalen Form des Herrn. Warum schafft er das? Well, er gibt uns eine Möglichkeit. Stell dir mal vor, du hättest nie eine Spannung erlebt, dann würdest du vielleicht niemals hier sein im Leben und niemals Fragen stellen. Alles hat seinen Sinn in Krishnas Schöpfung. Nichts hat nicht seinen Sinn. Und wir müssen es schaffen, uns ganz mit dem göttlichen Plan zu verbinden, damit wir nicht diese ganzen Rückenseiten des Herrn sehen müssen, die ziemlich leidvoll sein können. Und jetzt kommt die letzte Frage. Also könnt ihr noch? Ich kann mir das gar nicht mal vorstellen, weil mir geht so langsam die Luft aus. Ich muss jetzt erstmal, damit ich wieder... Die Fragen, ich habe zwei Fragen eben gehabt, aber ich hatte nicht vorher geschüttelt, das zählte nicht. Sind Krishna bewusste Frauen, die verheiratet sind, ihren Männern nicht unkeusch, da sie ja immer an Krishna denken? Hare Krishna. Diese Unkeusche ist gut. Rukmini betet. Sie will nur Krishna heiraten, sagt sie. Und dann sagt sie, dann wird sie richtig intensiv. Dann sagt sie, was nützt mir so ein Typus mit einem Schnurzbart und Muskeln und Zähnen und Blut und Kot innen drin? Wenn ihr also nur denkt, das sind nur die... Das sind, also Rukmini wird sehr intensiv da, nicht? Ich will nur dich haben, der du Satchit Ananda bist. Und die Krishna-bewussten Männer sollten nicht eifersüchtig auf Krishna werden, wenn die ihre Frauen mehr an Krishna denken als an sie. Das ist gut. Dann haben auch die Männer weniger, also anyways, Hare Krishna. Hier soll man nicht sagen, dass sie versuchen, über Ehebeziehung zu reden. Es ist gut. Nein, Prabhupada hat diese Frage einmal sehr gut beantwortet. Und zwar hatte ein Mann gesagt, mir missfällt dieser erotische Krishna, der in den Schriften wird beschrieben, wie der mit den Kuhmädchen im Rasa-Tanz tanzt. Und zwar ist das so eine lange Nacht, die 450 Millionen Jahre lang sind, muss man sich mal ausrechnen. 450 Millionen Jahre. Das ist also eine andere Zeitebene, Zeitdimension. Ich kann also an Gott nicht glauben. Er ist so erotisch. Prabhupada achtet darauf hin. Wie viele Frauen haben Sie?
Was?
Eine natürlich. Und dann wurde Prabhupada wie ein Löwe. Sie sind der wirkliche Verführer. Sie haben Ihre Ehefrau von Krishna weggenommen. Denn alle sind Krishnas ewige Teile. Alle sind Krishnas Frauen. Punkt. Basta. Der Mann, der dieses heilige Donnerwetter über sich ergehen ließ, war wirklich Bass. Baff, der Baff sagt man. Sehr nice, dass du dir darüber Gedanken machst. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier doch noch Fragen, also viele Fragen. Was wir machen, ist, in den Vorlesungen werde ich die noch rauskramen und dann werden wir vielleicht noch ein anderes Forum finden, um diese Fragen zu beantworten. Ich bin nicht so ermächtigt wie Rohini Sutta Prabhu oder Lokanath Maharaj, dass ich so lange reden kann. Ich würde deswegen hier in meinen Grenzen bleiben und hier, wir haben 2,5 Stunden jetzt hier gesessen, einen Schlusspunkt machen, aber wir werden vielleicht noch ein anderes Forum finden. Ich denke auch, dass es gut ist, wenn wir jetzt diese Fragen ein bisschen in uns einwirken lassen und vielleicht bei einem Bad im Bodensee auf kühle Gedanken kommen. Wenn es keine Gelegenheit gibt, die Frage zu beantworten, werde ich Folgendes machen. Ich werde die dann mitnehmen, sie eine für den anderen beantworten, aufnehmen. Im Wagen mache ich das immer. Und dann werde ich zu Krishna beten, dass euch die Antwort im Herzen offenbart wird. Vielleicht nützt es was. Manchmal funktioniert es. Da hat man so ein Aha-Erlebnis. Das ist doch auch eine gute Art. Also in jedem Fall hat es sich gelohnt, die Frage zu stellen. Ich mache das also wirklich. Ich lese die dann durch und bete ganz intensiv zu Krishna, weil ich oft in der Situation bin, dass mehr Fragen bestehen, als man beantworten kann. Und ich weiß es noch nicht. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn es funktioniert im Herzen. Gut, dann wollen wir hier einsmals enden. Ich muss sagen, ich war sehr erfreut, in eurer Gemeinschaft das zu machen. Es ist eine sehr schöne Zeit, wenn man, es zwingt einen zur Disziplin im Denken, dass man konzentriert und kurz diese Sachen beantwortet. Ich hoffe, dass es auch für alle ein bisschen sinnvoll gewesen ist. Und bin euch dankbar, dass ihr mir so lange zugehört habt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Srimati Tulasi Devi ki jai, Go Premanandi Hari Hari Go.